Jüngerschaft, die Jüngerschaft ist das Thema. Eins vorneweg, egal wie alt deine Freunde sind, sage ich vor allen Dingen euch oben, Jesu Freunde waren Jünger. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt schon wieder eine Predigt über Jüngerschaft hören. Letzte Woche war das schon das Thema. Michael hatte auch schon mal im Januar darüber gesprochen. Wir hatten im Herbst 2014 eine Umfrage gemacht in der Gemeinde und da hatte dieser Bereich Jüngerschaft relativ schlecht abgeschnitten. Das heißt, dass viele der Befragten den Eindruck hatten, dass dieser Bereich bei uns in der Gemeinde doch irgendwie zu kurz kommt. Und deshalb befassen wir uns jetzt damit näher und wünschen uns, dass Jüngerschaft aktiver gelebt wird. Ich habe einige Bücher in der Vorbereitung zu dem Thema gelesen. Wer da Interesse hat, kann sich an mich wenden. Es ist jetzt nicht ein spezielles, deshalb sage ich nicht alle. Was ist eigentlich Jüngerschaft? Okay, danke schön. Der Begriff Jünger ist aus unserer Alltagssprache eigentlich komplett verschwunden. Wenn, dann wird er nochmal verwendet mit irgendeinem Sektenführer. Es können sich vielleicht noch manche an Gildo Horn und seine Jünger erinnern. Damals tauchte es dann noch mehrmals in den Medien auf. Ansonsten gibt es das heute kaum noch. In der Bibel allerdings gibt es den Begriff 269 Mal, bis auf zweimal davon alles im Neuen Testament. Es geht einfach immer viel um Jesus und seine Jünger. Jünger ist laut Wikipedia, ich benutze solch ein Wörterbuch, doch mehr als nur ein Schüler, weil es nicht nur um den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten geht, sondern weil auch die Erfahrung der Gemeinschaft und die persönliche Verbundenheit und das Vertrauen eine große Rolle spielt. Also das Wesentliche im Jünger-Meister-Verhältnis war das Vorbild des Lehrers. Es geht also um Prägung, Charakterformung mit dem Ziel, das Gelernte im eigenen Leben umzusetzen und es auch an andere weiterzugeben. Und das Lernen fand damals nicht wie vor 100 Jahren mit Pult und Tafel oder wie heute mit Whiteboard und Beamer statt, sondern es war eher eine Lebensgemeinschaft mit dem Lehrmeister, die meist mehrere Jahre dauerte. Jüngerschaft ist also genau das, was die Jünger bei Jesus 3 Jahre lang erlebten. In einer ganz engen Gemeinschaft trainierten sie und lernten sie von seinem Vorbild und auch miteinander. Wachstum und Reife geschieht also nicht nur durch das Hören, sondern vor allem auch durch das Tun. Und Jesus hat durch diese Jüngerschaft die Jünger auf eine große Aufgabe vorbereitet, nämlich die christliche Gemeinde zu gründen und auszubreiten, indem er sie in die Nachfolge rief und ihnen 24 Stunden am Tag 3 Jahre lang als Vorbild diente. Und durch diese enge Gemeinschaft prägte Jesus ihr Innerstes. Und was war die Folge? Bis zum Ende des ersten Jahrhunderts verbreitete sich das Christentum über die gesamte damalige Welt. Man kann sich wirklich wundern, wie es 12 Jünger geschafft haben, innerhalb von wenigen Jahren so ein Netz von Gemeinden im gesamten Römischen Reich aufzubauen. Und das Geheimnis ist nur die konsequente Umsetzung des Auftrags, den Jesus ihnen gab. Verkündigt die gute Nachricht, führt Menschen zum Glauben, macht aus ihnen Jünger, also Multiplikatoren der guten Nachricht. Wir denken allerdings manchmal, dass wir den Missionsbefehl befolgt haben, wenn einer eine persönliche Beziehung zu Jesus eingegangen ist. Vielleicht haben wir ihn zum Alpha-Kurs eingeladen und dann wurde er sogar getauft und hat sich der Gemeinde angeschlossen. Aber genau wie ein Kind nach der Geburt noch nicht alleine lebensfähig ist und nicht belastbar, so ist auch ein wiedergeborener Christ nach Taufe und auch nach Integration in die Gemeinde nicht am Ende des Weges mit Jesus angekommen. Entscheidung für Jesus und Taufe sind nicht End, sondern eigentlich erst Anfangspunkt eines Lebens in der Nachfolge. Okay, sagen wir, dann bekommt der neue Jünger zur Taufe noch eine Bibel geschenkt. Dann wird er ermutigt, darin doch täglich zu lesen und dann wird das schon. Nein, würde Rick Warren sagen. Es ist ein Mythos zu glauben, wenn ein junger Christ nur regelmäßig die Bibel liest, dann reicht das für sein geistliches Wachstum aus. Das gehört zwar unbedingt dazu, ist wirklich sehr wichtig, ich bin absolut fürs Bibellesen, aber es gehört noch viel mehr dazu. Beim sogenannten Missionsbefehl sagt Jesus ja nicht nur, verkündigt die frohe Botschaft und führt die gläubig gewordenen in die Gemeinde, sondern Jesus sagt, ihr sollt aus diesen Menschen Jünger machen. Ihr sollt sie begleiten, sollt sie schulen, damit sie im Glauben wachsen und selber zu Christen werden, die Jesus in ihrem Leben widerspiegeln und andere für ihn gewinnen können. Also echte Jüngerschaft hat ungeahntes Wachstumspotenzial. Das ist einfach die Stärke der Multiplikation. Aber einmal nochmal zurück zur damaligen Zeit. Jesus als Rabbi. Jesus war zuerst und vor allem ein Rabbi. Er war Jude, im großen Strom jüdischer Traditionen. Alles an Jesus war jüdisch, einschließlich der Tatsache eben, dass er als Rabbi wirkte. Seine Eltern waren schon jüdisch, sie haben ihn beschneiden lassen und er hatte alles so mitgemacht, wie es bei Juden üblich war. Und Rabbis hatten damals eine bestimmte Art zu lehren, die sehr gut funktionierte. Es gab eine ganze Reihe rechtschaffener Leute, die als Rabbis bekannt waren. Manche lehrten auf dem Tempelgelände in Jerusalem, manche waren mehr so Wanderrabbis, zogen von Ort und Ort und unterrichteten hier in der Synagoge und dort, wo immer ihnen Leute zuhörten. Das Predigen stand aber gar nicht so im Vordergrund. Ganz oben auf der Prioritätenliste eines Rabbis standen seine handverlesenen Schüler. Man nannte die auch Talmid und den Rabbi dann Talmidin. Und es gehörte eigentlich zur Sitte, dass ein junger Schüler mit folgenden Worten an den Rabbi herantrat. Er sagte, darf ich dir folgen? Und manchmal setzten sogar reiche Juden sehr viel Geld dafür ein, dass ihre Söhne zu den besten Rabbis der damaligen Zeit kamen, dass sie dort aufgenommen wurden als Talmid. Ein guter Rabbi galt wie ein gutes College. Und Saulus erwähnte ja auch mal, er habe unter Gamaliel studiert. Und das war so, als würde heute jemand sagen, ich war an der Harvard University in Boston. Jesus allerdings sucht sich die Leute aus. Allerdings kam er ja auch aus Nazareth. Das war eine armselige Stadt. Niemand, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, wollte einem Rabbi aus Nazareth folgen. Vermutlich musste Jesus auch deshalb Leute anwerben, um Schüler zu haben. Allerdings war er bis dahin ja auch gar nicht als Rabbi bekannt, sondern höchstens mal als Zimmermann. Und der Ausruf, folge du mir nach, war die standardmäßige Antwort eines Rabbis auf die Bitte des jungen Mannes, darf ich dir folgen? Er durfte dann der Wanderschule beitreten und stand unter dem rabbinischen Vertrag. Also das muss man sich nicht so vorstellen, dass da irgendwas unterschrieben wurde, 3 Seiten lang und klein gedruckt oder so. Aber dann wusste so jeder, wenn du jetzt Schüler dieses Rabbis bist, dann hast du auf eine bestimmte Art zu lernen. Und diese Art zu lehren war quasi spiralförmig. Das erste war Unterricht, ganz normal. Schüler saßen auch mal still, hörten zu, prägten sich Dinge ein. Und wenn der Rabbi es erlaubte, durften sie auch mal Fragen stellen. Was bedeutet das? Warum siehst du das denn so und so? Und wenn der Lehrer den Unterricht beendet hatte, dann ließ er aber auch mal die Schüler allein. Und dann durften sie allein untereinander, so das Gehörte, diskutieren. Dann argumentierten und debattierten sie. Wir kennen das schon auch von den Jüngern, dass es dann mal heißt, und Jesus wusste, dass sie unterwegs darüber gesprochen hatte, wer von ihnen der Größte sei und so. Also Jesus hat die Jünger auch mal allein gelassen, dass sie unter sich argumentieren, debattierten, diskutieren konnten. Und die zweite Art zu lehren war durch sein Vorbild. Die Jünger beobachteten ihren Meister ganz genau. Seine Art zu leben war für diese Talmid, diese Schüler, wie die Tora in Aktion. Und seine Nachfolger wollten ihm bis ins kleinste Detail alles nachmachen. Laufen wie er, reden wie er, lachen wie er, essen wie er. Die Leute sollten keinen Unterschied mehr sehen zwischen ihm und ihren Meistern. Und das Dritte, die Spirale wird enger, ist die Prüfung. Ein Rabbi prüfte auch seine Schüler ständig. Er gibt ihnen kleine Aufgaben, dass sie zum Beispiel auch mal andere unterrichten, damit er auch sehen kann, was ist da eigentlich angekommen, was haben die verstanden? Denn oft merkt man erst, was man nicht verstanden hat, wenn man es jemand anders erklären soll. Kenne ich so, wenn ich schon mal Mathe-Nachhilfe gebe oder so von Schülern. Und wenn Jesus auch seine Jünger zum Predigten aussandte, was ja auch in der Zeit schon geschah, als Jesus noch auf der Welt bei ihnen war und nicht erst hinterher, als er verrückt war, dann war das auch so etwas wie eine Predigt. Und wenn sie dann zurückkamen, dann wollte er auch wissen, wie ist es denn gelaufen, erzählt mal. Da hat er sich auch Zeit genommen und Dinge mit ihm nachbesprochen. Ein Beispiel einer Prüfung ist die Speisung der 5000. Da kommt zu ihm und sagen, Wir haben quasi nichts zu essen, was machen wir mit den ganzen Leuten? Und Jesus sagt einfach, gebt ihr ihnen zu essen. So, das ist jetzt euer Job. Ich halte mich da mal raus. Und da gibt es auch andere Beispiele in der Bibel. Auch Jesus sich da mal schlafen legt im Keller des Schiffs und einfach mal guckt, wie reagieren die Jünger denn jetzt, wenn ich mal nicht ganz dicht anwesend bin. Also die Prüfung ist auch eine Art zu lehren. Und ein Jude würde sagen, wir glauben zwar nicht so an ihr, wir glauben nicht so an Jesus wie ihr Christen, aber wir erkennen einen guten Rabbi, wenn wir ihn sehen. Und Jesus war richtig gut. Die Beziehung zwischen Rabbi und Schüler hatte auch dann einen Schlusspunkt. Es war nicht wie eine Ehe. Jesus sagt ja auch mehrmals, ich gehe fort und dann auch, das wird gut für euch sein. Also irgendwann entlässt Jesus auch die Jünger aus dem rabbinischen Vertrag. Sie dürfen gehen, sie sollen sogar losgehen und dann wieder andere lehren, wie er sie gelehrt hatte. Und wenn wir Jünger heranziehen wollen, sollten wir das am besten genauso tun, wie Jesus es tat. Also einmal, er rief zu sich, wen er wollte. Jünger sind immer von Jesus Berufene. Komm und folge mir nach. Das ist der Anfangspunkt. Jesus ergreift die Initiative. Er ist der Handelnde. Wir müssen da nicht, wie damals manche sich anstellen und bitteln, darf ich dir folgen, darf ich dir folgen? Und oft wurden solche Leute ja auch abgewiesen, vielleicht, wenn sie nicht genug Geld hatten. Jesus ergreift die Initiative. Er ist der Handelnde. Er sagt, folge du mir nach. Aber trotzdem, der Gerufene hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht. Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit. Es gibt keinen Druck. Aber bei Jesus steht nicht das theoretische Wissen und nicht die Aufgabe im Mittelpunkt, sondern eben Jesus und die Gemeinschaft mit ihm. Denn die Nähe zu Jesus, das ist das, was uns verändert. Und wenn wir die Prioritäten anders setzen, ich sage es einfach, wenn wir sie falsch setzen, erst die Aufgabe und dann die Beziehung zu Jesus, dann wird das Christsein oft zu einer schweren Last. Es kommt zur Überforderung und wir fühlen uns den Sachen einfach nicht mehr gewachsen. Die Freude, die aus der Beziehung mit Jesus kommt, die kann da verloren gehen. Und wenn es so läuft, dass wir vor lauter Engagement für die Gemeinde keine Zeit mehr mit Gott haben, sondern nur noch für ihn unterwegs sind, dann läuft etwas grundlegend schief. Aber wie ist es denn bei uns? Pastoren erhalten eine gründliche theologische Ausbildung, lernen, wie man Bibeltexte auslegt, Predigten vorbereitet und hält. Aber oft fehlt doch das Wichtigste, die persönliche Beziehung zu einem reifen Christen, der sie fördert, prägt, mit dem sie auch über persönliche Fragen und Zweifel mal sprechen können. Auch bei den Ehrenamtlichen, was gibt es für tolle Schulungsmöglichkeiten? Mitarbeiter können sich Methoden, Techniken und das nötige Wissen für ihre Aufgabe aneignen. Und das ist wichtig. Also ich habe in dieser Gemeinde schon so viele Seminare besucht und habe davon immer profitiert. Also das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber auch hier kann es sein, dass eine persönliche Beziehung zu einer Person fehlt, die im Glauben schon gereift ist. Und so eine Beziehung ist für das Wachstum im Glauben viel wichtiger als die Vermittlung von Wissen und Methoden. Johannes Justus hat mal gesagt, wir werden wegen unserer Fähigkeiten eingestellt, aber wegen unseres Charakters gekündigt. Und das fand ich schon eine starke Aussage. Also da sieht man, es lohnt sich auf jeden Fall, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben. Da wird man eingestellt, aber damit man seinen Job halten kann, lohnt es sich auch, an seinem Charakter zu arbeiten. Das ist jedenfalls das Wichtigere. Frag dich mal, wo sind denn die Menschen, die dich im Glauben geprägt haben? Worin waren sie dir Vorbild? Was hat sie für dich so attraktiv gemacht? Also abgesehen von meinen Eltern, die mir ganz großes Gottvertrauen vorgelebt haben und in vielen Dingen die Prioritäten einfach richtig gesetzt haben, zum Beispiel, wenn dann eine meiner Schwestern eine Beule ins Auto gefahren hatte oder auch das Parkett kaputt ging, weil wir einen Waschmaschinenschaden hatten oder so. Mein Vater hatte immer den lockeren Spruch auf den Lippen, ach, die Ewigkeit verloren wäre schlimmer. Das habe ich mir gemerkt. Das ist wirklich eine gute Sache. Das muss man sich manchmal im Leben öfter sagen, je nachdem, wie viel einem so schief geht. Ne? Ich hatte aber auch einen ganz tollen Jungscharleiter, der mir einerseits ganz konsequent als Christ, also der mir ganz großes Vorbild war, weil er so konsequent als Christ lebte. Er war mir ein Vorbild an Klarheit, an Bibelkenntnis, an Großzügigkeit. Oft hat er uns die ganzen Jungscherkinder mitgenommen in den Freizeitpark und allen Eis mit 3 Kugeln ausgegeben. Ich stand immer nur und dachte, wow, so viel Geld hat er doch eigentlich auch nicht. Aber was auch toll war, er nahm jeden an, wie er ist. Wir hatten einige behinderte Kinder in der Gruppe und so geistig Zurückgebliebene. Und die fühlten sich bei uns wohl, weil sie angenommen wurden, wie sie waren. Sie wurden nicht ausgelacht wie sonst in der Schule, auf dem Schulhof, im Turnverein und so weiter. Das war wirklich beeindruckend. Aber andererseits hat er mir auch vermittelt, dass man als Christ Spaß haben kann, dass man das Leben und seine Freuden genießen kann. Und ich kannte damals auch ein paar andere Christen, da war das kritischer. Von daher war das für mich so eine ganz wichtige Person, das so zu sehen, wie beides möglich ist, konsequent als Christ zu leben, aber doch auch Freude am Leben haben zu dürfen. Wie kann Jüngerschaft heute funktionieren? Ich habe es schon erwähnt, Jüngerschaft hat viel mit Vorbildern zu tun. Man kann von Menschen lernen, mit denen man zusammen ist. Das funktioniert im Guten wie im Bösen. Die Leute, die Kinder haben, okay, das stimmt nicht ganz. So. Die wissen, mit welchen Sprüchen die Kinder aus dem Kindergarten kommen oder spätestens, wenn sie in der Schule sind. Da fragt man sich, wo haben die das eigentlich her? Das hören die doch bei mir nicht. Aber sie hören es dann halt im Kindergarten und machen es nach. Aber deshalb ist es auch gut, wenn man sich positive Vorbilder sucht. Und wenn man sich auch bewusst macht, welche positiven Vorbilder man so hat. Denn Vorbilder dienen uns dazu, uns zu inspirieren, uns anzuspornen. Sie lösen in uns eine Sehnsucht nach Wachstum und Veränderung aus und geben uns Hoffnung, dass Gott auch uns umgestalten kann. Also ein Beispiel aus meinem Alltagsleben ist vielleicht das Rhönradtouren. Viele von euch wissen, dass ich jahrelang begeistert hier mit dem Rhönrad unterwegs war. Und ja, da war das auch so, dass ich mir andere Mädels angeguckt habe und gedacht habe, wow, die hat eigentlich, glaube ich, meine Größe, meine Figur, mein Rad. Was macht die für ein tolles Teil? Und dann habe ich gedacht, wow, das möchte ich auch können. Und dann habe ich das trainiert und den Trainer gefragt, kannst du es mir beibringen und so weiter. Das war richtig für mich dann so eine Inspiration, mal auf dem Wettkampf andere Turnerinnen zu sehen, was die schon alles Tolles konnten. Aber das kann auch im normalen Leben so sein. Ich habe auch ganz tolle Nachbarn. Und ehrlich gesagt, die sind mir auch Vorbilder. Und oft habe ich gedacht, wow, so freundlich zu sein wie die, so großzügig, immer so hilfsbereit und so, das ist toll, das wünsche ich mir auch, so möchte ich auch sein. Also das inspiriert einen, wenn man sich positive Vorbilder sucht. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, in 1. Korinther 11, Vers 1, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Und zu Timotheus sagt er, sei ein Beispiel darin, wie du redest und handelst und andere liebst und so weiter. Also man kann das ja auch als arrogant empfinden, wenn man sich so hinstellt wie Paulus, also nehmt mich als Vorbild und denken, naja, wir sollen auch demütig sein und so weiter. Aber ich glaube, darum geht es hier nicht. Paulus nimmt sich eben Jesus als Vorbild und das, was er gelernt hat, gibt er dann auch an andere weiter. Und auch wie er den Glauben lebt. Ich habe noch einen interessanten Satz die Woche gesehen. Nachahmer werden Vorbilder, Vorbilder werden Nachahmer. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, wer mich schon vor 10 Jahren kannte. Da hatte ich 2 kleine Kinder, 2 und 5 Jahre. Und ich bin ja sehr bewegungsfreudig. Und dann habe ich mir die Inline-Skates untergeschnallt und den Kleinen in Buggy gesetzt und die Große aufs Fahrrad. Und dann sind wir hier zur Gemeinde gefahren oder sonst wohin. Und dann sagte meine damals 5-jährige Tochter, Mama, wenn ich mal ein Baby habe, dann fahre ich auch immer nur mit denen mit Rollschuhen oder Inline-Skates im Kinderwagen spazieren. Ich glaube, das Baby hat viel mehr Spaß, wenn es schneller geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Gott mir mal Enkelkinder schenkt, dass dann meine Tochter tatsächlich auch auf Inlineskates oder was es bis dahin gibt, Longboard oder sonst was und Kinderwagen unterwegs ist. Also Nachahmer werden Vorbilder, Vorbilder werden Nachahmer. Und wer meine Mama kennt und meinen Opa, der weiß auch, woher ich das habe. Und wäre das nicht schön, wenn wir das anderen, vielleicht auch noch Jüngeren im Glauben, sagen könnten, nimm mich zum Vorbild. Und da, wenn du mich siehst, wenn du meine Worte hörst, mein Handeln beobachtest, dann siehst du Jesus in mir. Das heißt, Eigentlich wäre es schön, wenn wir das gar nicht sagen, sondern wenn unser Leben so aussieht, dass die anderen sich wünschen, wow, so zu sein wie der, das möchte ich auch, oder so zu sein wie die. Wenn sich jemand selber so als mega positives Vorbild darstellt, dann stößt das ja eher ab. Ich hatte in der Grundschulklasse ein Mädchen, ich nenne es mal hier Maxi, das war wirklich ein vorbildliches Kind. Das ging jeden Morgen zur Lehrerin, begrüßte mit Handschlag und Knicks, guten Tag, Frau Lehrerin, und am Ende des Unterrichts, während wir alle rausstürmten, Mappe auf und Lehrer fliegt zum Fenster raus und so weiter, was man dann so sagt als Grundschulkind, ne, ging sie nochmal nach vorne und sagte, auf Wiedersehen, Frau Lehrerin, wieder mit Knicks. Und sie meldete sich immer als erstes, wenn Hilfe gebraucht war. Und irgendwie, ich weiß nicht, wer von uns Klassenkameraden zu Hause schon öfter mal zu hören bekommen hat, nimm dir ein Beispiel an Maxi. Dann kam es irgendwann mal so weit, dass Maxi sich wieder zum Helfen bereit erklärt hatte. Die Lehrerin musste irgendwas oben im Regal einräumen und hatte so ein kleines Trittleiterchen und wollte jetzt nicht immer hin und her. Und Maxi hatte sich also gemeldet, die Bücher anzugeben und der Lehrerin anzureichen. Und während sie stolz in die Klasse guckte, so, nehmt mich zum Vorbild, sagte sie dann, ich bin der Angeber. Und wir dachten nur, endlich spricht sie mal ein wahres Wort. Also ich muss sagen, diejenigen, die für mich Vorbild sind, die würden sich oft am allerwenigsten so bezeichnen. Und die sind so bescheiden, dass das schon für mich wieder Vorbild ist. Also allgemein gesprochen wäre es nicht schön, wenn wir für andere Vorbild sind. Das ist schon allerdings eine ganz schön große Herausforderung. Aber ich glaube, tatsächlich tragen wir diese Verantwortung, wenn wir dem Auftrag Jesu gerecht werden wollen. Ganz wichtig sind die persönlichen Beziehungen, wenn man sich wirklich Menschen sucht, die Vorbild für einen sind. Oder wenn man sich um Menschen kümmert, für die man Vorbild sein kann. Und ich denke, in einer Gemeinde ist es so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Jungen können von den Alten profitieren, aber auch umgekehrt. Also ich bin manchmal total überrascht und lerne im Geistlichen inzwischen viel von meiner Tochter. Und niemand ist in allen Bereichen perfekt. Und geistliche Reife kann eben auch in einer Person in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber der Prozess, dass wir selbst Jesus ähnlicher werden und anderen helfen, Christus ähnlicher zu werden, passiert nicht einfach so. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass geistliches Wachstum, dass ein zufriedenes Leben, was wirklich Frucht bringt, niemals, niemals einfach so passiert. Es ist immer, immer eine Folge von vielen kleinen und großen guten Entscheidungen und immer eine Folge von konkreten Schritten, die wir gehen. Und eine gute Entscheidung ist zum Beispiel, tiefgehende Beziehungen zu pflegen, indem man wirklich ehrlich sein kann und wo ein guter geistlicher Austausch möglich ist. Ganz egal, unter welchen Bedingungen diese Begegnungen stattfinden. Es ist wichtig, dass es regelmäßige Treffen gibt, in denen wir zusammen Bibel lesen, in denen wir einander ermutigen, in denen wir einander auch Sünde bekennen, Fehler zugeben. Wo kommen wir denn dahin? Ich bin doch nicht katholisch, ich gehe doch nicht beichten, mag der eine oder andere von euch jetzt vielleicht denken. Ja, schade, kann ich da nur sagen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr hilfreich sein kann. Denn enge Beziehungen können einem wirklich helfen, den Glauben im Alltag besser zu leben. Ein halbes Jahr lang hatte ich mit Jenny, die aus der Gemeinde, eine sogenannte Zweierschaft gepflegt. Die Idee hatte ich von einer Freundin, die sowas schon seit Jahren hat. Und das habe ich übrigens auch dann nochmal in einem Buch gelesen, habe sie dann angerufen, diese Freundin, und dann hat sie es mir noch erklärt. Und ich erkläre euch das jetzt mal. Die Sache ist nämlich ganz einfach. Man trifft sich möglichst einmal in der Woche und spricht über folgende Fragen ganz kurz. Das müsst ihr jetzt gar nicht auswendig lernen. Ich zeige euch gleich, wie einfach das ist. Ups, danke. Ach so, ich habe es falsch rum in der Hand, okay. So, also ihr braucht nur eure Hand und eure 5 Finger. Was war in der letzten Woche gut? Wofür bin ich Gott dankbar? Wo habe ich seine Hilfe erfahren? 2. Was habe ich gelernt? zum Beispiel durch die Predigt, durch mein persönliches Bibellesen. Drittens, wo habe ich gesündigt? Was stinkt mir? Wo habe ich Probleme? Viertens, wie sieht es mit meinen engsten Beziehungen aus? Fünftens, was ist die Woche zu kurz gekommen? Wenn man es schafft, dass jeder über diese Fragen 3 Minuten redet, dann ist man bei 5 Fragen und 2 Personen in einer halben Stunde durch und hat noch 1/4 Stunde Zeit, um dann gemeinsam zu beten. Der Vorteil dieser Treffen ist folgendes. Erstens, es tut gut, sich einmal jede Woche bewusst zu machen, wofür ich Gott dankbar bin. Vieles nimmt man oft als so selbstverständlich hin. Und das Aussprechen der Güte und Gnade Gottes führt zu einer größeren Zufriedenheit im Leben. Zweitens, ich lebe die Woche über schon viel bewusster. Ich kann einfach nicht jede Woche meiner Freundin erzählen, ach, ich bin bei der Predigt schon wieder eingeschlafen oder ich habe schon wieder nicht in der Bibel gelesen. Das wird einem auf Dauer zu peinlich. Das ist wirklich wahr. Ich habe das ausprobiert. Also ich rede aus Erfahrung. Drittens, ich weiß die ganze Woche, dass ich verpflichtet bin, ehrlich zu sein und auch mal meine Sünde zu bekennen. Und es ging mir tatsächlich schon mal so, als ich in dieser Zweierschaft war, dass mein erster Gedanke war, wobei ich mich selbst ertappt hatte, in Gedanken zu sündigen. Ich hatte einen stolzen Gedanken und ich wusste sofort, das muss ich mal melden, das ist ein Grundproblem von mir, da müssen wir mal drüber reden. Und in dem Moment dachte ich, oh Jenny, ich habe gesündigt. Und dann tut es einfach gut, jemanden auch mal sein Herz auszuschütten, jemandem zu sagen, was einem Kummer macht, wo man Angst hat, wo man Probleme hat. Und nachher beim gemeinsamen Gebet wird eben das Vorhergesagte vor Gott gebracht. Es wird gelobt und gedankt, es wird Schuld bekannt, Vergebung ausgesprochen und erfahren und man startet mit ganz neuer Energie und ermutigt in die kommende Woche. Ich habe das mit der Jenny so ein halbes Jahr gemacht, dann ging das nicht mal mehr, weil sie dann jetzt mehr arbeiten ist. Ich habe jetzt eine neue Zweierschaftspartnerin und wir schaffen das nur telefonisch. Aber wir sehen wirklich zu, weil sie um 1:30 aus dem Haus muss, um die Kinder abzuholen, dass wir um 11:30 miteinander am Telefon hängen. Spätestens 11:45, denn dann kommt es noch hin. Da muss man schon sehr diszipliniert sein, aber ich sag euch, das lohnt sich. 2014 haben wir ja schon viel über Wachstum in der Gemeinde gehört. Die Frage ist aber, wie war dein persönliches Wachstum in dieser Zeit? Kannst du heute sagen, dass du liebevoller, weniger jähzornig, großzügiger, weniger neidisch, weniger schnell beleidigt reagierst als noch vor einem Jahr? Oder wäre es nicht schön, wenn du im nächsten Jahr von dir sagen kannst, ich kann jetzt schneller vergeben, ich bin gastfreundschaftlicher geworden, ich bin weniger egoistisch, ich bin freundlicher, ich bin fröhlicher, ich bin zufriedener, ich bin dankbarer, ich bin ausgeglichener noch als noch im März 2016. Oder wenigstens, ich bin in einem dieser Bereiche ein Stück Jesusähnlicher geworden. Bist du bereit, einen nächsten Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen? Bist du bereit, dich auf neue Dinge einzulassen? Vielleicht auch Opfer zu bringen, um deinen Charakter zu entwickeln und zu mehr Reife und innerer Stärke zu gelangen? Hättest du Lust, dir einen Menschen zu suchen, mit dem du eine Zweierschaft beginnst? Und wenn du jetzt sagst, für so etwas Regelmäßiges in meinem Leben habe ich absolut keinen Spielraum, hättest du nicht Lust, es mal auszuprobieren, mal für 3 Monate? Mit dem Ehepartner, mit deiner besten Freundin, mit jemandem, mit dem du dich sowieso triffst, aber dann wirklich ehrlich sein? Wirklich auch mal Schuld bekennen, eigene Fehler und Schwächen offen zugeben und daran zu arbeiten. Wisst ihr, ich beschäftige mich jetzt schon länger mit diesem Thema, schon vor 2014 eigentlich. Ich habe total viele gute Bücher dazu gelesen und mir dann überlegt, dass ich vielleicht keine Probleme so mit Neid und Eifersucht habe, aber eher mit Unfreundlichkeit und Geiz und Egoismus und anderem. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, in diesen Bereichen irgendwie Jesus ähnlicher zu werden. Und mindestens mal 3 Leute hier in der Gemeinde haben dann erlebt, wie wenig das geklappt hat. Wo ich sie mal so richtig angeraunzt habe und wo sie meine Unfreundlichkeit erfahren haben. Ja, ne? Ulf, Surfen auf Korsika, erinnerst du dich? Mehr sage ich jetzt nicht. Also ich habe dann im Nachhinein aber überlegt, ne, was war das denn eigentlich, was ist da schiefgelaufen? Und jedes Mal waren es eigentlich Situationen, wo keiner mir Böses wollte, ich eigentlich auch nicht, sondern wo es Missverständnisse gab, Kommunikationsschwierigkeiten, irgendwas lief anders, als ich es wollte oder auch als es geplant war und dann bin ich total enttäuscht gewesen und bin laut geworden und ich wusste sofort, das ist nicht richtig. Und dafür muss ich jetzt mal um Verzeihung bitten und das ist ehrlich gesagt nicht gerade was mir leicht fällt. Ja, hatte ich mich aber auch irgendwann mal zu entschieden, dass ich das mache. War auch mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann habe ich das auch getan. Und das Schöne war, alle haben mir vergeben. Das war dann auch eine gute Erfahrung, zu merken, da trägt mir keiner was nach, dass wer anderes irgendwie nett und sagt, ja, ich verzeih dir. Aber wisst ihr, ich war so enttäuscht von mir, dass ich dachte, boah, wie schlimm ist das, dass mir das passiert und ich lese schon seit Jahren solche Bücher und ich bemühe mich so und so weiter und ich bin auch schon so lange Christ und ich will doch geistlich wachsen. Und dann hatte ich richtig Mühe, mir selber zu verzeihen. Und deshalb ist es mir so wichtig zu wissen, dass der Missionsbefehl mit den Worten beginnt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Denn jetzt Frederik hat von Björn zu Weihnachten ein Bibelquiz geschenkt gekriegt, so ein kleines Kartenspiel, und das spielen wir immer mal so nach dem Essen, ein paar Fragen. Und eine Frage war, mit welchen Worten beginnt der Missionsbefehl? Und er sagte, ich weiß es, geht hin in alle Welt und verkündet und so weiter, kam wie aus der Pistole geschossen, denn, das haben sie letztes Jahr im Kindergottesdienst geübt, die lernen ja immer so schön Bibelverse jeden Monat ein und dann sitzt das auch, habe ich festgestellt. Das ist eine tolle Sache, also ermutigt eure Kinder auch, die Bibelverse zu lernen. Und ich sagte, das stimmt nicht. Der Missionsbefehl beginnt mit den Worten, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir drehten das Kärtchen rum und siehe da, jetzt Frederik hatte recht. Ach, was hat er sich gefreut, dass er besser war als seine Mama, die immer alles besser weiß. Nichtsdestotrotz, ich bleibe mal dabei, hier in meiner Bibel ist das jedenfalls schon dick gedruckt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also Jesus ist es, der die Macht hat. Und aus eigener Anstrengung und Kraft können wir nichts erreichen. Wenn wir uns langsam aber sicher zu echten Jüngern Jesu entwickeln, dann ist das auch alles Gnade. Und seine Gnade ist es eben auch, die uns wieder aufrichtet, wenn wir Fehler machen. Denn ich glaube, wenn wir uns noch so sehr bemühen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, wir werden versagen, wir werden sündigen. Aber dank seiner Gnade können wir weitermachen. Immer wieder einen nächsten Schritt. Und diesen nächsten Schritt kannst du heute tun. Wir werden jetzt 3 Minuten Ruhe haben, wo ihr euch zu diesen Fragen Gedanken machen könnt. Wer noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat, der möge sich das Gebet auf der linken Seite lesen und es ernsthaft beten. Und die anderen, die sagen, ich bin vielleicht schon 20 oder 30 Jahre Christ, aber so richtig, irgendwie verändert sich bei mir nichts. Ich bin, ja, eigentlich bin ich nicht anders als vor 20 Jahren. Der lese sich die Fragen auf der rechten Seite durch. Und dann triff eine Entscheidung. Mach was fest. Ich bin gespannt, was Gott in unserer Gemeinde und mit jedem Einzelnen noch tut, wenn wir ihm wirklich Schritt für Schritt folgen. Das Coole ist ja, Jesus hat kein WhatsApp, trotzdem gehört er zu meinen Kontakten. Er hat kein Facebook, trotzdem ist er mein Freund. Er hat kein Twitter, aber ich folge ihm. Und wenn ich ihm folge, bin ich sein Jünger. Ich jedenfalls möchte nicht nur Jünger aussehen, sondern echter Jünger sein. Amen.